Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum wunderschönen New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, bin wie jeden Freitag hier für euch am Start und darf mich mit ganz spannenden Menschen unterhalten über das Thema Arbeit, Zusammenarbeit, Zukunft der Arbeit. Ja, das sind alles Themen, die mich interessieren, weil ich glaube, da geht noch was. So wie wir bisher gearbeitet haben, war das nicht so, wie das eigentlich sein kann. Und ich freue mich, dass die Leute, mit denen ich hier sprechen darf im Podcast, nicht nur lieben, was sie tun und auch gerne davon berichten und uns teilhaben lassen, sondern dass die auch die Arbeitswelt mitgestalten und in dieser Transformation auch aktiv werden. Und darum geht es auch in der heutigen Episode 156. Zu Gast ist Dennis Chan, Leiter des Bereichs People and Culture bei der HASPA, der Hamburger Sparkasse. Das ist die größte Sparkasse Deutschlands und ich habe ja ein paar Jahre in Hamburg gelebt und bin daher auch sehr mit der Stadt verbunden. Und wer hier zuhört, weiß auch, dass ich mit der Bankenbranche ein bisschen was zu tun habe. Und daher interessiert mich natürlich, wie kann man auch in so einer großen Organisation Transformation gestalten? Und der Dennis nimmt uns da mit rein in seine eigene Story. Er ist eigentlich gelernter Tischler. Was hat ihn da in die Bank getrieben, wollte ich natürlich wissen. Und wie hat er dann auch zusammen mit seinem Team, zusammen mit all den Leuten in den Netzwerken in der HASPA die Transformation auf den Weg gebracht erst einmal? Ja, wie geht sowas los? War natürlich interessant. Welche Hürden gab es dabei auch? Was ist für ihn persönlich auch eine Herausforderung in dieser Arbeit? Und da lässt er uns dran teilhaben. Und ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Chat heute auch wieder rund um Transformation, was ja immer auch mit Kulturwandel verbunden ist. Und da bin ich ganz happy, dass der Dennis sich die Zeit genommen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir hören uns dann am Ende der Folge nochmal wieder und bis dahin erstmal. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Dennis heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Moin, Gabriel. Ja, danke für deine Einladung. Freut mich, da zu sein und dass wir mal drüber quatschen können, dass wir so bei der Sparkasse an Transformation machen.
Freut mich auch. Du hast dich extra heute Abend nochmal freigeschaufelt. Wir haben es nämlich schon 18 Uhr. Normalerweise nehme ich auch öfter eher auf, aber 18 Uhr ist ja auch noch nicht so schlimm. Aber du bist ja auch ein Familienmensch, da muss man dann gucken, wie man das alles so eintaktet, ne?
Ja, tatsächlich. Also das lag an deiner Flexibilität, weil ich technisch natürlich da irgendwie das nicht hingekriegt habe mit Chrome und sonst wie. Dass wir dann um 19 Uhr ist das schon, nicht 18 Uhr, 19 Uhr sicher. 19 Uhr haben wir schon, dass du dir dann auch noch da die Zeit nimmst, dass wir da quatschen können. Finde ich total cool und ich freue mich auch drauf, über das zu erzählen, weil die HASPA in Gänze ja auch ein Stückchen stolz ist, was die letzten Jahre irgendwie geschafft hat, wenn man so das Sparkassenbild sieht, so von draußen, was so ein bisschen öde und eingestaubt wahrgenommen wird, was es aber überhaupt gar nicht ist. Also wir sind total attraktiv, wir haben total spannende Sachen, Aufgaben und sind da auch echt modern unterwegs, nur es schwappt halt nicht so nach draußen, weil wir heißen halt nicht irgendwie Apple, sondern sind eine Sparkasse, aber mindestens genauso wichtig für Deutschland wie das iPhone.
Na, vielleicht bringen wir da heute ein bisschen mehr Licht rein ins Dunkel für den einen oder anderen oder die eine oder andere. Fangen aber natürlich ganz vorne an und wollen dich auch ein bisschen besser kennenlernen. Meine mittlere Tochter, die Mathilda, spricht ja das Intro ein und hört dann auch am Anfang noch manchmal zu. Nach ein paar Minuten gibt sich das Interesse dann auch meistens wieder. Aber wir hatten auch schon mal ein, zwei Folgen zum Thema Schule. Da hören sie dann noch länger zu. Aber ich bitte meine Gäste deswegen am Anfang, Mathilda mal zu erklären, was sie so tun. Also was würdest du sagen? Was machst denn du eigentlich so, dass sie das verstehen würde?
Ey, das ist eine spannende Frage. Wie alt ist denn Mathilda?
9.
9, okay. Also man muss dazu sagen, also meine Kinder haben sich, und vor allem der Große, der Emil, der ist jetzt 11, der hat sich, glaube ich, ewig gefragt, was ich mache. Weil ich dass ich jetzt den Bereich People and Culture leite, halt irgendwie als Vertriebstrainer und als Führungskräftecoach durch die Gegend gegangen bin. Und Dann bin ich mal im Anzug unterwegs gewesen, mal in Jeans und Hemd und habe da irgendwelche Bälle und irgendwas im Auto gehabt. Und das ist natürlich komisch für so ein Kind. Was machst du denn eigentlich? Deswegen ist die Frage total spannend. Ja, liebe Mathilda, wenn du jetzt zuhörst und dir das anhörst, ist es so, wir gucken eigentlich, das ist ähnlich wie in der Schule, dass man halt raufschaut und sagt, wie gelingt es einer Gruppe, miteinander so umzugehen und so zu arbeiten, dass alle was davon haben und alle was gelernt haben. Weil am Ende des Tages geht es darum zu lernen, dass du dich weiterentwickelst. Und das ist bei uns in der Organisation eigentlich genau das Gleiche. Also wenn du dir vorstellst, ist das, gibt's so wie eine Schulklasse, wo sich Menschen zusammensetzen, sich Gedanken machen darüber, wie soll es denn eigentlich aussehen und was möchte man erreichen? Und das Gleiche passiert vielleicht auch bei dir in der Projektwoche. Und da setzen sich Menschen halt zusammen und da wird halt mit verschiedenen Dingen geschaut, wie lernt man. Der eine, ab und zu ist es mal so, dass der Lehrer was vorne erzählt, ab und zu ist es mal so, dass wir so in Gruppen arbeiten. Dann beraten sich aber auch die Gruppen untereinander, weil die Klügsten in deiner Gruppe sind ja die aus der Gruppe. Also lass dir niemals von deinem Lehrer einreden, dass er der Klügste ist, sondern das seid ihr am Ende des Tages. Und genau das Gleiche tun wir bei uns auch. Und da gibt es junge Menschen, erfahrene Menschen. Und mit denen gehen wir halt diesen Weg, weil es dann halt hilft, wenn man da mal raufguckt, wie man das macht, damit man von dem einen oder anderen was lernen kann, gemeinsam was lernen kann und da halt sich immer mal verändert, weil die Welt verändert sich. Vielleicht, du bist ja jetzt 9 und in 2 Jahren oder einem Jahr gehst du auf eine weiterführende Schule, da wird das irgendwie anders sein. Und damit man damit zurechtkommt, darum kümmern wir uns ein Stück und schauen drauf, wie gelingt es dem einen oder anderen, sich wirklich persönlich da weiterzuentwickeln. Und die ganzen anderen Dinge, die wir noch machen, die dann halt Gesetze und Regulatoriken angehen, die erspare ich dir jetzt. Vielleicht hast du jetzt bis zum Ende zugehört, Gabriel.
Ja, ich glaube schon. Ich werde berichten. Und dann habe ich noch eine zweite Einstiegsfrage, die kommt so aus der alten Barcamp-Zeit. Es gibt ja auch in Hamburg viele Barcamps. Bei der Otto Group war ich schon vor Jahren mal zu einem großen Barcamp und gibt es halt immer so eine Vorstellungsrunde, wo man sich mit Hashtags beschreibt. Und deswegen würde ich dich mal bitten, dich mit 5 Hashtags zu beschreiben.
Boah, du machst es aber auch schwer. Das ist mit 5 Hashtags. Ich würde sagen, neugierig. Humorvoll, ehrgeizig, naiv. 5 Hashtags, einen fünften.
Es müssen dann nicht nur Eigenschaften sein, ne? Das kann ja auch alles Mögliche sein.
Boah, was ist denn noch so? Ich bin Tischler. Vielleicht noch vor der Bankausbildung mal gewesen. Handwerk würde ich noch als Test vergeben.
Ja, lass doch damit mal anfangen. Das würde man ja gar nicht unbedingt vermuten, dass du mal aus einer ganz anderen Ecke gekommen bist. War das ein Beruf, den du schon als Kind angestrebt hast?
Das ist eine kleine Geschichte, die es irgendwie gibt. Ich fand es früher immer cool. Ich wollte immer Architekt werden. Das fand ich immer ganz cool. Und ich war aber auch ein Chaot in der Schule, muss man auch sagen. Also,
du bist doch Hamburger, oder?
Ich bin Hamburger, ja, genau. Also, und Architekt wollte ich irgendwie immer werden, das fand ich immer ganz cool, so Häuser bauen und so und Fenstern und Türen und Dächern und was ist da so, kreativ da zu sein. Und dann war es so, dass ich mein Onkel damals Tischler war und oder heute noch ist und sagte zu mir, hey Dennis, wenn du Architekt werden willst, ne, dann musst du aber wissen, wie es gilt, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Und dann mach doch erstmal eine Ausbildung und dann machst du dein Fachabitur und dann gehst du dann studieren an der Fachhochschule. Das fand ich natürlich mit 16 nach der Realschule auch total cool, weil man dann halt irgendwie nicht mehr zur Schule, dann irgendwie ein bisschen Geld verdienen und so. Fand ich super. Meine Eltern haben das immer unterstützt. Ob sie es so mega fanden, weiß ich nicht, aber sie haben es immer unterstützt. Und dann habe ich halt eine Ausbildung zum Tischler erstmal gemacht. Und die habe ich dann abgeschlossen, habe dann noch ein bisschen als Geselle gearbeitet und habe mich dann auf den Weg gemacht und wollte eigentlich Architektur studieren. Und habe mich dann informiert bei der Architektenkammer. Da war es dann auch so, dass sie gesagt haben, entweder haben sie Beziehung oder sie wollen ins Ausland. Und ich hatte keine Beziehung und ich wollte nicht ins Ausland zu Architektenbüros. Also von daher sagten sie, boah, dann will jetzt gerade jeder da studieren. Das war so 2002 rum. Und meine damalige Freundin, heutige Frau, die Maren, die war damals schon bei der Sparkasse. Also dann hat sie für so einen Sparkassenfachwirt geübt und das habe ich dann irgendwie mitgekriegt. Dann hat sie natürlich auch Freundinnen und Freunde irgendwie, und Kolleginnen, die man dann so kennengelernt hat. Und dann habe ich immer gedacht, oh ey, also was die da machen, das kann ich auch und das ist echt spannend. Und irgendwann habe ich es wohl so auf die Spitze getrieben, dass ich immer gesagt habe, als Tischler verdient man halt nicht so viel Geld. Heute ist es anders, also ja. Das muss man ja schon sagen. Also Und habe immer gedacht, das kann nicht sein, dass die so ein cooler Job, irgendwie so Baufinanzierung beraten, Altersvorsorge beraten, so ein Konto irgendwie, dann bei so einem großen Unternehmen wie die Hamburger Sparkasse in Hamburg zu sein. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, das kann ich schon lange, was ihr da macht. Und dann war so aus einer Laune heraus, hieß das denn, ja, dann bewirb dich doch einfach. Und naja, dann habe ich gedacht, so nachdem dann das mit der Architektenkammer so war, dass ich auch ein bisschen deprimiert war, weil Ausland, Beziehung hatte ich nichts, ich wollte nicht als technischer Zeichner enden. Und dann habe ich aus Spaß wirklich eine Bewerbung geschrieben an die Hamburger Sparkasse, war auch die einzige. Da stellt sich vor, ihr neuer Auszubildender, Ausrufezeichen. Und ich bin da ja so locker hingegangen, weil ich wusste, na gut, vielleicht gehst du dann, machst dein Fachabi nach, gehst irgendwas studieren, irgendwas Cooles, so Richtung Handwerk und Technik oder. Naja, und.
Hast eine schöne Bewerbungsmappe zusammengestellt.
Ja, die war großartig. Also, ich glaube, sie war total schlecht, aber sie war, hat wohl angesprochen, dass die mich eingeladen haben, weil ich war ja dann auch irgendwie nicht so typisch, ne? Also, wenn du dann so eine Tischlerausbildung dann irgendwie als Tischler ein bisschen gearbeitet hast, Zivildienst, also so ein Chaot, ehrlich gesagt. Also, und naja, dann habe ich mich beworben und ich wurde wirklich zum Einstellungsgespräch eingeladen. Und da ich dann aber ja so performt konnte in dem Einstellungsgespräch, weil ich durch Maren halt alles wusste über diese Bank, ich kannte die Produkte, ich kannte das Beratung- und Betreuungssystem.
Wussten die denn, dass eine Frau bei der Sparkasse war?
Habe ich dann ja nachher gesagt. Da,
als du eingestellt wurdest, hast du es gesagt.
Ja, ja, also in dem Gespräch. Lustigerweise wurde ich von der gleichen Ausbilderin eingestellt wie meine Frau. Und ja, und so bin ich zu Haspel tatsächlich gekommen und habe eine zweite Ausbildung gemacht. Ich hätte mir nie im Leben vorstellen können, mal bei einer Sparkasse, bei einer Bank zu arbeiten. Und das fängt da an, jetzt komme ich zum Anfang, wo ich gesagt habe, ich war auch ein chaotischer Schüler. Also klar habe ich irgendwie alle Latten am Zaun, aber trotzdem war ich jetzt nicht der Fleißigste und derjenige, der da die besten Noten immer geschrieben hat. Aber immer interessiert und neugierig und auch vielleicht das, was ich in den Hashtags erzählt habe, auf eine gewisse Weise naiv, zu sagen, ach komm, ich bewirb mich da einfach. Ja, und so bin ich tatsächlich bei der Sparkasse gelandet, habe mit 23 nochmal eine zweite Ausbildung gemacht und mich dann intern halt immer weiterentwickelt. Ja. So bin ich zur Bank gekommen.
Ist ja eine ganz andere Arbeit als vorher. Also als Tischler bist du vermutlich auch ein bisschen unterwegs gewesen, mal hier, mal da, mit den Händen arbeiten. Dann als Banker in einer Filiale wahrscheinlich oder in der Zentrale, ich weiß nicht, wo du warst. Ist dir das leicht gefallen, dich da auch selbst zu verändern? Das ist ja auch eine persönliche Transformation, wenn man so will.
Ja, das war, also tatsächlich war es am Anfang natürlich total aufregend, weil es irgendwie komplett neu und anders war. Aber irgendwann hat man schon auch mal zeitweise gemerkt, und das vermisse ich heute tatsächlich immer noch, ich habe Möbeltischler gelernt und das ist halt so, du hast dann halt Möbel gebaut und bist dann mit einem Möbelstück zu dem Kunden hingefahren, hast es da aufgebaut und hast so glänzende Augen in so was Haptischen gehabt. Also so richtig was du anfassen konntest. Da kam Plattenmaterial und Vollholzbohlen und die hast du dann zu einem tollen Schrank bearbeitet oder zu einer Küche oder wie auch immer. Und das war schon etwas, wo ich gedacht habe, boah, jetzt hast du so eine Unterschrift vielleicht auf einer für eine Baufinanzierung. Natürlich war das mega, weil du so mit Menschen sprechen konntest, deren Traum du erfüllst. Das macht man ja vielleicht einmal im Leben und das war großartig fürs emotionale und menschliche, zwischenmenschliche. Aber so dieses Richtige, so der Schrank wird dann dahingestellt, das war schon anders. Und das Miteinander, das ist, glaube ich, etwas, was mich auch geprägt hat, diese Handwerkszeit und auch die weitere lange Verbindung auch zu meinem damaligen Meister. Ich habe auch viel immer noch so in der Tischlerei mal gemacht. Das ist nochmal eine gewisse Art von Bodenständigkeit, muss man sagen. Und das ist schon nochmal anders. Damit meine ich nicht, dass Banker oder eine Sparkasse abgehoben ist, aber es ist nochmal eine andere Welt, ein anderer Umgang. Und das ist schon mal ganz anders. Herausfordernd war da eigentlich nicht viel, weil wenn man so guckt, was es für spannende und viele Aufgaben da einfach gibt, war das total cool. Also ich bin auch total stolzer Hamburger und ich finde, wenn man in Hamburger ist, dann muss man halt auch bei der Hamburger Sparkasse irgendwie sein. Also wenn nicht als Mitarbeiter, dann mindestens als Kunde. Und bin auch echt stolz darauf, dass ich bei der Hamburger Sparkasse arbeiten darf, sein darf und dass da auch so viele Entwicklungsmöglichkeiten gab, weil wenn man jetzt so herguckt, wo komme ich her? Wie ist das so entstanden? Das ist ja schon irgendwie verrückt, wie es sich so entwickelt hat.
Ich habe ja auch ein paar Jahre in Hamburg gelebt mit meiner Frau und kenne die Haspel auch von Kundenseite sozusagen und die Filialen und habe dann im Laufe der Zeit auch so von außen immer noch verfolgt, wie sich die Hamburger Sparkasse auch entwickelt hat, Dinge ausprobiert hat mit Nachbarschaftsfilialen etc. Vielleicht können wir nachher nochmal dazu einsteigen. Trotzdem ist Sparkasse natürlich etwas, also es ist kein trendy Start-up, etwas, wo vielleicht viele junge Leute auf Anhieb sagen würden, also da würde ich gerne mal arbeiten, sondern es kommt jetzt erstmal sehr, ja, wirklich konservativ daher. Und wenn man sich so die Skala anschaut, der Beliebtheit der Berufe, sind Bankkaufleute mittlerweile ja auch gar nicht mehr so weit oben. Früher war das ja sehr, sehr angesehen, der Job. Mhm. Und heutzutage ist das immer noch stabil. Und daher gibt es ja immer noch auch Azubis, die das machen. Aber was würdest du jungen Leuten sagen? Warum lohnt sich das, zu einer Bank oder auch zu einer Sparkasse zu gehen? Was ist das Interessante an dieser Arbeit?
Also ich glaube, dass das wirklich, wirklich Interessante ist halt, wenn man mal erstmal regional guckt für die Hamburger Sparkasse, wenn man möchte, dass die Stadt Hamburg so attraktiv und so schön und so bleibt, wie sie ist, lohnt sich es bei der Sparkasse zu arbeiten, um da halt mitzugestalten. Das hört sich jetzt so riesig an. Aber wofür sind wir denn da? Wenn wir mal gucken, dass wir 1827 mit einer Absicht gegründet worden sind, wir sind ja noch eine Besonderheit, wir sind eine juristische Person des hamburgischen Rechts, das gehört, die Hasper gehört sich selbst, also da gibt es keine Stakeholder und keine Aktionäre, die dann halt irgendwie da was mitbestimmen. Und wir sind halt Teil des Wachstums dieser Stadt. Das heißt also, wenn wir wachsen und einen guten Job machen und viele Kunden bedienen und unsere Dienstleistungen da auch verkaufen, muss man ja auch am Ende des Tages sagen, wächst halt unser Eigenkapital. Das Schöne, das gehört der Hamburger Sparkasse selber. Und dadurch können wir Kredite rausgeben an Firmen und an große Unternehmen, die dann halt wieder Menschen einstellen können, wachsen können und dann dafür sorgen, dass das Hamburg so attraktiv bleibt, wie es ist. Ich sage immer, wenn man möchte, dass die Kinder in der gleichen attraktiven Stadt, wie man selbst lebt, dann gilt es, zur Sparkasse zu gehen als Kunde oder als Mitarbeiter. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber diese ganze Digitalisierung und das ist doch irgendwie alles ganz schwer und das
braucht man heutzutage noch Banken, ne?
Ist ja braucht man noch Banken? Frage. Ja, und ich glaube, ja, man braucht diese Digitalisierung unbedingt, um diese Self-Services so einfach wie möglich zu machen. Aber wenn du eingangs unseres Gesprächs nochmal raufguckst, war zum Beispiel, wenn ich das Thema Altersvorsorge nehme, wenn ich das Thema Finanzierung nehme, Baufinanzierung, da braucht es nochmal den Mensch 1:1, wo man mal drüber spricht und sagt, kann ich eigentlich dem allen glauben, was da drinnen steht im Netz, was ich da finde? Fühle ich mich wirklich so sicher, so eine Entscheidung zu treffen? Als wir unsere Immobilie gekauft haben, ich war Banker, ich konnte 3 Nächte schlecht schlafen, weil ich immer gedacht habe, habe ich irgendwas vergessen, obwohl ich Kunden dahin beraten habe. Und ich glaube, das kann so spannend sein, diese Seite, genauso wie das Thema der Altersvorsorge. Es ist vielleicht im ersten Schritt, wo man denkt, man nimmt dem Kunden jetzt nochmal 150 Euro monatlich weniger weg, dann muss er das sparen. Das tut ihm irgendwie weh im Monat, weil dann ist dann die Party vielleicht am Wochenende nicht so groß. Aber leider ist man als Berater dann halt nicht dabei, wenn es dann dazu kommt, wenn es dann in Rente geht und man dann sagt, oh, geil, dass ich das gemacht habe und richtig cool, dass ich damals bei, weiß ich nicht, im Hasper-Berater war und das mich damals dafür entschieden habe. Also auch da so eine Langfristigkeit mit reinzubringen. Und es auch Kunden, ob jung, ob alt, auch zu helfen und sie da halt in eine digitale Welt zu führen, aber halt auch ganz normal, klassisch natürlich im Bankgeschäft zu unterstützen. Ich glaube, gerade auch im Anlagebereich wird es das immer geben. Natürlich werden KIs immer klüger und ja, die Technik immer schneller. Alles cool, aber wir haben mit die beste App in Deutschland, die man nutzen kann. Also auch da kann man dieses Self-Service. Und wir haben diese riesen Besonderheit, und das macht das, glaube ich, so attraktiv, bei der Sparkasse zu sein, dass wir halt Filialen haben, wo wir halt sagen, für uns ist es so, dass wir im Prinzip alle Kanäle, die es irgendwie gibt, so verbinden wollen, dass der Kunden sich das aussuchen kann, welche er nutzt und da halt wirklich einen größeren Nutzen als bei einer Direktbank hat, wo man keinen erreicht. Und deswegen, glaube ich, ist es immer eine richtige Wahl und wir freuen uns auch über jede Bewerbung, die zu uns kommt, haben Bock auf frische Azubis, neue Gedanken. Und vor allen Dingen auf eine Reise, die, glaube ich, total spannend ist die nächsten Jahre, weil sich die Finanzbranche immer wieder neu stetig weiterentwickelt und sich neu erfindet. Also wer hat vor 10 Jahren gedacht, dass wir auch mal uns ganz intensiv mit Data Analytics beschäftigen müssen oder. Also auch das wird ja irgendwann in Zukunft kommen. Ob es immer der klassische Bankkaufmann bleibt, Gabriel, das weiß ich gar nicht. Das würde ich jetzt auch keine Spekulation lostreten, aber ich glaube, dass auch das Berufsbild wird sich verändern.
Ich habe ja im Februar 2016 bei der Ostseesparkasse Rostock angefangen im Bereich Kommunikation und dann waren wir auch eine der ersten Sparkassen, die diese Pepper-Roboter eingekauft haben, ne? Diese humanoiden Roboter, die früher mal auf der Cebit rumgefahren sind. ich glaube, die Marburger waren die erste. Wir hatten dann auch so ein kleines Netzwerk von Sparkassen. Ich glaube, die Kölner hatten noch ein oder zwei. Na, jedenfalls haben wir dann auch einen in eine Filiale gestellt und der hatte dann so eine kleine Software vom Fraunhofer-Institut und konnte irgendwie das Alter raten und die Stimmung, Gesichtserkennungssoftware und das Wetter sagen und so ein paar kleine Geschichten. Dann gab es aber tatsächlich ein paar Leute, die skeptisch waren und gefragt haben, ob das jetzt die Zukunft sein soll, ja, also ob die Technologie den Menschen da ablöst und also diese Zukunftsängste hat man dann auch hier und da gespürt, wobei uns wichtig war, darüber überhaupt ins Gespräch zu kommen, ja, uns ging es ja darum, überhaupt erstmal so ein Thema aufzumachen und das ist, glaube ich, ja ganz wichtig, wenn man sich mit der Zukunft der Banken und der Sparkassen natürlich auch beschäftigt. Was ist alles möglich? Was kann passieren? Was sehen wir schon hier und da? Und sich dann zu entscheiden, welchen Weg wollen wir gehen? Du bist ja auch schon einen ganz schönen Weg gegangen in eurer Sparkasse. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz auch erzählen, was du jetzt eigentlich in den letzten Jahren auch für eine Entwicklung genommen hast. Denn du hast ja sozusagen ganz unten angefangen, auch in der Filiale Vertrieb gemacht, ja, und irgendwann kamst du zum Thema Transformation und Kultur, aber was waren da so deine Treppen?
Ja, das ist das Ding ist, wenn ich hier heute raufgucke, jetzt Personalleiter schimpft sich ja jetzt, glaube ich, am Alt. Wir haben ja den Bereich People and Culture jetzt gegründet, den darf ich ja jetzt irgendwie leiten. Und hättest du mich das vor, jetzt dieses Jahr, wenn ich 20 Jahre bei der Haspa gefragt, ich gedacht, Alter, hast du nicht alle Latten am Zaun oder was? Niemals. Ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwie das machen, was mir Spaß bringt. Und mir hat es tierisch viel Spaß gebracht, im Kundenverkehr mit Kunden zu arbeiten und Lösungen für Kunden zu finden. Und habe dann halt ganz klassisch die Ausbildung gemacht, habe dann Beratung gemacht. Dazu muss man sagen, ich bin halt von der Ausbildung direkt in die Beratung. Das war damals schon spektakulär. Ich reduziere es aber immer darauf, ich war schon 26, als ich die Ausbildung fertig hatte, muss man auch sagen, weil ich ja die zweite Ausbildung gemacht habe. Deswegen war das halt wiederum eigentlich ganz cool, dass man dann halt direkt starten konnte. Und habe dann ein paar Jahre ganz normal Beratung gemacht im Privatkundensegment und nach einer Zeit dann eine stellvertretende Filialleitung übernommen, hatte da einen großartigen Chef, Bernd Neumann, das war einfach raketenmäßig, weil der hat mich alles machen lassen, was dann auch ein Filialleiter machen konnte, weil er eigentlich der beste Verkäufer war. Und dementsprechend, Entschuldigung, konnte ich super viel lernen. Und dann war gerade so ein Schritt zu einer richtigen Filialleitung, eine Übernahme einer eigenen Filiale und sowas. Und da war eine Ausschreibung zum Vertriebstrainer. Und ich fand dieses Trainersein immer so cool irgendwie, weil ich das so in der Ausbildung erlebt habe, in Workshops, in Seminaren, habe gedacht, das finde ich total super. Und was ich konnte, Entschuldigung, was ich konnte, war Vertrieb. Und dann habe ich gedacht, naja gut, vielleicht bewirbst dich irgendwie mal drauf. Und ich hätte auch nicht unbedingt gedacht, dass die mich nehmen, hatte natürlich die Hoffnung und habe dann mich drauf beworben, obwohl das halt eine Gehaltsstufe kleiner war als das, was man erwartet hat. Aber ich habe gedacht, nee, das ist irgendwie was Cooles, worauf ich richtig Lust zu habe. Und wenn ich jetzt 3-4 Jahre weiter denke und erstmal gesettelt bin und in so einer Comfortzone sitze, hätte ich dann den Schritt nochmal gemacht? Nein, glaube ich nicht. Und ja, so habe ich mich dann in den Bereich Personal beworben als Vertriebstrainer und bin dann auch genommen worden. Das war 2012. Da habe ich dann dort angefangen und habe dann ganz klassisch Vertriebstrainings gemacht. Also wirklich wir hatten damals eine Beratungsunterlagen trainiert, ganz klassische
Verkaufen Sie mir diesen Stift.
Genau, also so nicht ganz, weil ich glaube immer, dass das zu einfach geschwungen ist, um eine gute Beratung zu machen. Also es sind ja aber am Ende des Tages sind ja Verkäufer, die aber trotzdem richtig gut beraten müssen, weil davon, das ist ja auch unser Geschäftsmodell, das darf man auch nicht vergessen. Das haben wir, das habe ich eine Zeit lang gemacht, so ungefähr 1,5 Jahre, und dann ging es recht schnell, dass ich gut mit Führungskräften arbeiten konnte. Und habe dann halt einen großen Bereich begleitet, den Regionalbereich Südost damals bei uns. Hab dann eine große Region begleitet, die fast 800 Menschen groß war mit, ich glaube, acht Bereichen, wo Regionalleiter gesessen haben und 70 Filialleitern und einen Regionalbereichsleiter. Und der hat irgendwann dran geglaubt, dass er auch gesagt hat, naja, wir müssen im Grundkern ja irgendwie was verändern mit dialogorientierter Führung. Dann habe ich gesagt, du Holger, das ist genau das, woran ich auch ganz fest glaube. Und dann haben wir das gestartet und haben den Bereich 2,5 Jahre begleitet. Oder ich dann halt diese ganzen Führungskräfte, und wir haben viele Führungskräfte-Workshops gemacht und sind tatsächlich dann halt zu dem erfolgreichsten Bereich von 4 durchgestartet. Hat eine Zeit gedauert, weil es dann auch so Kurven gab. Das ist aber gelungen, weil die Jungs und Mädels da auch Lust zu hatten und gemerkt haben, nee, da können wir was anderes machen und dadurch sind wir erfolgreicher. Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Parallel ging es los, dass ich die Vorstände und Direktoren angefangen habe zu beraten, weil ich irgendwie mal da reingerutscht bin. Ich glaube, da gehört auch immer viel zu einem richtigen Zeitpunkt, einem richtigen Punkt mit einer guten Idee gewesen zu sein. Also 2 Jahre vorher oder 2 Jahre später wäre das vielleicht nie so gelaufen. Und habe dann halt die Vorstände und die Direktoren zeitweise dann halt mitberaten und begleitet. Und dann ist es so gewesen, dass wir 2016 war das, dass die Vorstände, die Bereichsleiter damals so eine super Idee hatten und gesagt haben, und das finde ich richtig, richtig gut, dass sie das getan haben, und haben sich gesagt, wir müssen mehr Vertrauen, Verantwortung, Vernetzung in die Organisation reinbringen. Weil das ist so der Hebel, damit es dann irgendwie klappt. Das haben sie sich dann auf einem Offsite richtig gut ausgearbeitet und richtig gute Ideen und Unterpunkte mit reingepackt. Und dann sind sie losgefahren von dort und haben gesagt, ja, wir machen es mal anders. Wir schreiben jetzt nicht irgendwie eine PowerPoint und viele Folien, sondern wir lassen das die Leute spüren. Ich frage mich, wann es hätte passieren sollen, nämlich weil wir wussten damals nur aus dem Personalbereich, dass es diese Idee gab, weil wir im Personalbereich gearbeitet haben. Es ist aber nicht so wirklich viel angekommen. Und das war dann
immer schön, wenn es einem selber klar ist und man dann denkt, alle anderen müssten es doch jetzt eigentlich auch wissen.
Ja, aber das lief nicht so. Und dann hatten wir eine Situation, da waren wir bei Harald Vogelsang, Marc Goldschmidt und ich, damals mein Kollege, da waren wir in der Personalstrategie, also da hat sich dann auch was entwickelt bei mir. Und haben dann gesagt, du, irgendwie kommt das halt nicht so an. Nee, Herr Dr. Vogelsang, irgendwie kommt das nicht so an. Da waren wir noch im Sie alle unterwegs. Und dann haben wir da ein bisschen gequatscht. Zeitweise habe ich gedacht, Marc und ich, wir haben beide noch eine Familie zu ernähren, eine Hypothek zu bezahlen, und haben unter dem Tisch nach Monster.de geguckt, weil wir halt gesagt haben, ey, das, was ihr euch vorgenommen habt, kommt so gar nicht an. Und dann sagt er, naja, da sind zwei dahergelaufen, ich überspitze die Geschichte jetzt, aber erzähl mir jetzt, dass das nicht funktioniert, dann müsst ihr es mir beweisen. Und dann haben wir eine Legitimation bekommen, tatsächlich viele, viele Menschen in der Organisation zu befragen, wie steht's denn eigentlich so um diesen Kulturwandel und diese Idee? Und dann haben wir das Abenteuer Kultur gestartet. Dadurch sind dann Formate entstanden, wie zum Beispiel der Kulturchecker. Ich saß ein Jahr lang bei dem Vorstand intern und allen Vorstandsrunden mit dabei und habe deren Verhalten gespiegelt und saß da wirklich in der Ecke. Und saß ich da, und dann haben wir reflektiert und haben raufgeguckt, was sind denn eigentlich Verhaltensweisen, die ihr verändern wollt? Kann man da? Das war ein total spannendes Erlebnis, aber es hat auch gezeigt, der Vorstand möchte dann halt irgendwie auch wirklich den Kulturwandel, dass da auch ankommt. Und ja, dann war 2018 unser großes Transformationsprojekt Spring, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen ja in vielen verschiedenen Säulen irgendwie gucken, wie gelingt es uns eigentlich auch mit dem Druck, den man hat durch Niedrigzinsphasen, Digitalisierung und da auch sich so gut aufzustellen, dass man zukünftig attraktiv für Mitarbeiter ist, aber halt auch irgendwie effizient und wirtschaftlich klug agieren kann. Und daraus ist dann der Bereich Transformationsmanagement entstanden, weil man gesagt hat, da setzt man den Fokus stark nochmal drauf auf das Thema Verhaltensveränderung und aber auch Strukturen und Prozesse. Und das war immer in so einer Waage zu sehen, dass wir gesagt haben, uns ist es wichtig, 70% Verhaltensveränderung anzustoßen und 30% Strukturen und Prozesse. Und die braucht es auch, damit auch eine Verhaltensveränderung ankommt. Also du kannst ja nicht sagen, jetzt macht man mehr auf Team, aber verzieht's die mit einer Balanced Scorecard auf eine Einzelverziehung pro Berater. Ja, dann kriegst du halt auch keine Verhaltensveränderung zu Team hin. Und das ist uns, haben wir dann da stark gebaut in diesem Projekt und daraus halt das Transformationsmanagement gegründet. Es wurde auch aufs Bereichsleiterebene angedockt. Wir waren dann nachher im Bereich hört sich so riesig an. Wir waren halt 9 beziehungsweise mal 10 Leute zeitweise. Aber hatten die Legitimation halt, ich sag mal, in alle Gärten ein paar Blumen umzutreten und zu sagen, das müsstet ihr mal ein bisschen anders machen. Und haben dann halt eine wirklich große Transformation gestartet, super intensiv, können wir gerne gleich nochmal genauer drüber sprechen. Und 2 Jahre Transformationsmanagement hat dann irgendwann dazu der Entscheidung geführt, zu sagen, naja, damit wir noch die nächste Stufe, also die nächste Iteration hochfahren, lasst uns doch den Bereich Transformation und den Bereich Personal fusionieren, um noch mehr Kraft in die Organisation zu spülen. Und das haben wir jetzt am Anfang 2023 gemacht. Zum 1.1. haben wir die beiden Bereiche zusammengeführt. Und das ist jetzt ein Bereich, der nennt sich People and Culture, weil uns das total wichtig ist, einmal das Thema Mensch und Kultur tatsächlich in den Vordergrund zu stellen. Und auch in den Hinblick auf das Thema Arbeitgeberattraktivität, auf den Hinblick der Energie in der Organisation, auf das Stolzsein da drinnen nochmal in der Organisation raufzugucken, damit es auch nach außen wirkt. Und am Ende des Tages muss man aber eins sagen, man macht das ja nicht, weil man mal Spaß hat und sagt, man hat nichts anderes zu tun, sondern es hat die Transformation und auch der Kulturwandel hat eine absolute wirtschaftliche Absicht, nämlich das Überleben der Organisation zu sichern. Und da können wir jetzt noch ganz weit gehen, warum es so wichtig ist, wegen kriege ich den Mitarbeitern überhaupt noch, kommen noch Kunden etc. Ja, und so ist es, dass ich jetzt Bereichsleiter dann von zwei Bereichen oder jetzt einen fusionierten Bereich bin, wo ich aber vor 20 Jahren, hättest du mich gefragt, nie im Leben dran gedacht habe und auch heute immer noch sehr demütig sage, es war halt zu einem richtigen Zeitpunkt mit einer richtigen Idee, einer anderen Art und Weise der Punkt. Und das habe ich vorhin schon einmal gesagt, das hätte 2 Jahre vorher oder später ganz anders aussehen können. Aber ich hätte da trotzdem was gemacht, was mir Spaß bringt und das tue ich jetzt auch. Ich liebe das, was ich tue. Das bringt einfach tierisch Spaß und wir können, glaube ich, richtig was bewirken.
Mich würde mal interessieren, welche Rolle Naivität eigentlich spielt, welchen Sinn Naivität auch haben kann, welche Funktionen, wenn man sich in Change-Vorhaben begibt, wo man ja immer von diesem sogenannten Einfachmachen spricht, ja? Weil du das auch als Hashtag angegeben hattest.
Ja, ich tatsächlich habe ich mal, wir haben viel und ich habe ganz viel von Ralf Besser gelernt. Das ist ein externer Coach und Trainer, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe. Und er hat halt gesagt, vor vielen Jahren, sagt er, Dennis, was dich so ausmacht, ist im Prinzip deine Naivität. Da habe ich gedacht, ey, wer bist du denn? Ich bin doch nicht naiv, Mann. Und dann sagt er nie, aber was macht es denn eigentlich aus? Und ich glaube, diese gewisse Naivität, die trägt mich tatsächlich nach diesen Gesprächen, die wir da hatten und ich darüber nachgedacht habe. Nämlich, ich entscheide ganz viel intuitiv aus dem Bauch. Und ich glaube halt, das meine ich mit Naivität, ich glaube halt nicht, dass es irgendwie was nicht geht. Also ich glaube, es ist sonst noch nicht fertig, aber noch nicht, oder es ist noch nicht zu Ende oder noch nicht fertig, aber da geht irgendwas noch mehr. Und das ist vielleicht mit Neugier gepaart, tatsächlich zu sagen, diese Neugier und Naivität führt dazu, dass man einfach sagt, ja, ganz ehrlich, dann machen wir es einfach mal so. Ab und zu ist es schwierig, weil man dann auch was auslöst und man sagt, oh, shit, ey, die Folgen hätte man auch sehen können. Aber man kommt uns, glaube ich, nicht zu neuen, spannenden Ideen nach vorne heraus. Und deswegen ist Naivität, glaube ich, was richtig Gutes, wenn sie gesund ist, die Naivität. Ne? Ja.
Also auch ein gewisser Optimismus steckt da drin. Ne? Wir machen jetzt mal, wir kommen auf jeden Fall weiter, weil wir uns bewegen. Wir wissen zwar nicht genau, wo wir rauskommen, aber wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird sich natürlich auch nicht viel ändern.
Ich glaube, Gabriel, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich glaube, die Naivität bringt auch eine gewisse Einfachheit mit sich. Nämlich zu sagen, das können wir doch einfach nur so machen. Das klingt in einem Prozess beschriebener Organisation immer so, oh Gott, das können wir doch nicht einfach so machen. Aber da auch eine gewisse Naivität zu haben und sagen, nee, das geht so einfach. Da muss man nicht diesen Riesenprozess auflegen, alle gleich oder sonst irgendetwas. Auch da eine gesunde Naivität mit reinzuspielen, das ist, glaube ich, ganz, ganz gut.
Wir haben ja mittlerweile nicht mehr ganz 400 Sparkassen in Deutschland, 360, 70, weiß es gar nicht.
Ich kann die Zahl nicht genau sagen.
Aber viele davon stellen sich natürlich schon die Frage, wie sie sich verändern müssen und jeder ist auf diesem Weg irgendwo unterwegs und ich finde das natürlich auch immer sehr gut, wenn man nach links und rechts schaut. Es gibt ja auch noch andere prominente Fälle wie die Bremer Sparkasse, die auch sehr viel gemacht haben und schon auch im Podcast darüber berichtet haben. Wenn du nochmal zurückschaust, du hast ja eben schon mal ganz kurz skizziert, was ihr auch für Erfahrungen gemacht habt, aber was war so am Anfang, als ihr wirklich gesagt habt, wir gehen das Thema Kulturwandel jetzt an? Was waren da so die Knöpfe, die ihr gedrückt habt, wo du sagen würdest, also das könnten sich andere auch gerne anschauen, die jetzt vielleicht am Anfang der Reise sind?
Ich glaube, einmal ist das halt eine Gemengelage aus vielen. Also zu sagen, einmal hat es gezeigt, dass wir erfolgreich waren in dem Bereich Südost, dass man gesagt, hoch, mit einer anderen Art der Zusammenarbeit gelingt es einem, erfolgreicher zu werden und nicht nur mit Ansage zu führen, sondern halt tatsächlich dazu führen, zu sagen, transformational sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, das Thema Mensch in den Fokus zu stellen, Entwicklung dann in den Fokus und dann auch Leistung in den Fokus zu stellen, aber in diesem Dreiklang. Und wenn ich so zurückblicke, glaube ich, war es tatsächlich die Situation, die ich vorhin einmal kurz geschildert habe, dass wir die Legitimation von Harald Vogelsang bekommen haben, zum Thema Kulturwandel in die Organisation zu fragen. Weil bis dahin wurde ungern das Wort Kulturwandel in den Mund genommen. Weil man dann gesagt hat, nö, geht doch dann irgendwie und passt schon. Und als wir dann halt. Das
ist ja ein großes Wort.
Ja, auch, riesig. Ne? Und es war dann auch immer damit behaftet, so irgendwie, ja, wir haben doch eine gute Kultur. Ja, haben wir auch. Wir haben eine klasse Kultur.
Ja, ja.
Sie braucht aber eine Iteration und eine Weiterentwicklung. Und das war so ein Punkt, dass die Idee war damals ja, dass wir Wir haben fast, ich muss jetzt lügen, aber über 300 Menschen halt befragt. Die haben wir in Bussen durch die Gegend gefahren. Also ich, kleine Geschichte, wir sitzen in Hamburg in der Berliner Tor und Wilhelmshaven ist so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde weg von dem Ort. Da hatten wir diese Testfiliale, du hast das am Anfang angesprochen, nämlich eine Filiale der Zukunft, wo wir nämlich genau eine ganz andere Art und Weise auch unsere Kunden betreuen haben. Und als wir die Legitimation hatten für so einen Workshop und Befragung von Mitarbeitenden, haben wir halt gesagt, naja, jetzt da irgendwie ein paar hundert Leute anzuladen, sie in den Kreis zu setzen und zu sagen, was kotzt euch eigentlich richtig an? Dann sagt der Erste was, der Zweite verdreht die Augen, dann traut sich der Dritte schon nichts mehr zu sagen. Wie entgegen wir diesem Problem? Und dann hatten zwei Kollegen bei uns dann auch eine gute Idee und sagten, ey, wisst ihr was, wir setzen die in Busse, da sitzen die nebeneinander. Da sag ich, ey, genial, da guckt man sich halt nicht an. Das heißt, wenn ich vorne was sage, sieht der hinten das verdrehende Gesicht gar nicht, traut der andere sich auch was zu sagen. Dann haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir knapp 300 Leute über 3 Tage immer in einem Kreislauf durch die Gegend gefahren haben. Wir haben uns 3 VW-Busse gemietet, da passen jeweils 6 Menschen rein. Insgesamt konnten wir dann 18 auf einer Tour mitnehmen. Vorne saß ein Fahrer drin und 2 Fahrer war ein Coach, der Fragen gestellt hat. Und der hat die Fragen gestellt und hat gesagt, hey Leute, was kotzt euch eigentlich so richtig an? Und dann haben wir eigentlich gedacht, in diesen Bussen kommt dann, die IT ist blöd und die Technik und das Gehalt ist zu niedrig. Aber das war gar nicht. Das war, ey, wir werden nicht gesehen, Wertschätzung, Weiterentwicklung, Miteinander, Siloabbau. Man hat das Gefühl, dass man irgendwie nicht miteinander, sondern gegeneinander arbeitet. Also all solche zwischenmenschlichen Dinge. Und die haben wir dann halt 18 Leute, 3 VW-Busse von Hamburg, Berliner Tor, eine halbe Stunde lang interviewt und befragt auf dem Weg nach Wilhelmshaven. Dort haben wir sie ausgeladen, diese ersten 18. Da waren dann weitere Trainer und Coaches, die dann gesagt haben, ey, die Probleme, die ihr gerade geschildert habt, die können wir ja nicht für euch lösen, die müsst ihr lösen. Deswegen habt ihr jetzt 1,5 Stunden für eine Design-Thinking-Idee und ihr löst das Problem, was ihr da habt. Und dann lag da Knetmasse, Lego und Stifte und Buntstifte und alles drum in dieser neuen Filiale. Und dann haben diese Teams, die dann aus den Bussen ausgestiegen sind, ihr Problem selber gelöst und dann noch ein minütiges Video gemacht, wieso würden sie das Problem, was sie haben und wie würden sie es lösen. In der Zeit, in der sie dort gearbeitet haben, sind die 3 Busse wieder zurück in die Stadt, haben die nächsten 18 abgeholt, haben dann das gleiche Interview im Auto geführt auf der Fahrt, haben sie dann abgesetzt in Wilhelmshaven. In Wilhelmshaven sind dann die gerade das Design Thinking Workshop gemacht haben, in die Busse gestiegen, die anderen wieder ausgestiegen und dann haben wir das reihum 3 Tage gemacht. Mit dieser Erkenntnis sind wir dann halt, also ich kürze die Geschichte ein Stückchen ab, sonst sind wir noch morgen hier am Quatschen, mit dieser Erkenntnis der...
Das fuhr eine Menge Busse.
mit dieser Erkenntnis sind wir dann halt in den Vorstand, weil wir die Legitimation hatten, sag uns doch, dass die Leute das auch haben, und haben dann tatsächlich 4 Stunden mit einem Vorstand, einem Gesamtvorstand dann halt an einem Workshop gearbeitet, wo wir diese Ideen und Erkenntnisse vorgestellt haben. Und jetzt, meine 4 Stunden Gesamtvorstand, ist Wahnsinn, diese Zeit zu bekommen. Und da hat man gemerkt, ey, nee, die wollen schon auch in Richtung Kulturwandel was tun, ihren Menschen zuhören, die sind da total daran interessiert. Und lustigerweise haben wir die auch mit dem Bus abgeholt und haben das gleiche Prozedere mit denen auch gemacht, damit sie so ein bisschen das Gefühl hatten, was haben die anderen erlebt. Ja, und sind dann halt nach 4 Stunden halt raus und haben sie, ich weiß noch, wie heute, von der Weihnachtsfeier gefragt und gefahren und haben dann halt gefragt, so, ihr Lieben, jetzt habt ihr das mal von euren Menschen gehört. Wir haben auch uns als Bereich Personal damals komplett rausgehalten. Das haben alles die Menschen selbst dann erarbeitet und zusammengestellt. Wir haben nur die Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten dann gegeben und haben dann gefragt, wollt ihr einen Kulturwandel starten? Und dann haben sie gesagt, so, krass, wenn man das alles so hört, wollen wir das auf jeden Fall. Und das war 2017 rum ungefähr.
Habt ihr zu der Zeit auch euch mit den Hamburger Unternehmen wie Otto und so ausgetauscht, die das Thema ja auch mindestens zu der Zeit ja schon stark auch nach außen getragen.
Genau, da haben Tobi Krüger und ich haben uns ganz, ganz viel ausgetauscht und sind ja fast zeitgleich sozusagen mit dieser Idee gestartet. Otto hat das viel lauter gespielt nach draußen als wir. Das brauchst du auch. Also ich glaube, das Klügste, um zu lernen, sind nicht Seminare, sondern sind Netzwerke, um da zu gucken, wo sind der Praxiserfahrung. Das haben wir da, das haben wir gemacht dort. Aber aus dieser Legitimation jetzt zu starten, sind halt ein paar Format entstanden, das war dieser Kulturchocker, den ich erzählt habe. Wir haben mit Harald Vogelsang ist mit mir Carpool-Karaoke gefahren, wenn man das kennt von James Gordon. Wir haben zusammen gesungen und haben uns unterhalten über Dinge, die Kulturwandel, für alle der Zukunft und alles irgendwie mit sich beinhaltet. Ja, wir haben ganz viele Dinge gemacht. Dazu muss man aber sagen, sie sind halt, und das ist halt etwas, wo man lernen kann, sie hatten halt einen gewissen Ownership, aber nicht den richtigen, sondern nicht richtig den vollen Fokus, sondern es war eher hansärmlich wäre jetzt böse, ist zu sagen, aber man hat es halt so nebenbei versucht. Und das hat, deswegen ist das Sammelsorium aus diesen vielen Dingen nachher zum Transformationsmanagement gekommen. Und wenn man jetzt zurückguckt und sagt, naja, ihr habt das Transfo-Team darüber erst 2020 gegründet und dann so viel Veränderungen in die Organisation gebracht, ja, das ist richtig. Aber eigentlich haben wir 2016 schon damit angefangen. Und das ist dann halt mit der richtigen Legitimation, der richtigen Positionierung dieses Themas und dem richtigen, wirklich 1000%ig dahinterstehenden des CEOs, muss man einfach sagen, hat es dann halt auch wirklich, wirklich Kraft. Und so ist dann halt das entstanden, dass dann halt diese Erfahrungen auch damit mit reingekommen sind und wir dann halt gut durchstarten können. Und aus dieser Transformationsgeschichte sind ja 1000 Sachen entstanden. Ja. Zukunftsworkshops haben wir gemacht. Wir haben alle unsere Führungskräfte begleitet. Wir haben Führungshierarchien in die Veränderung gebracht. Also da kann ich jetzt noch 2 Stunden glücklich von erzählen. Und das lag nicht nur daran, dass wir ist immer nicht das Transfo-Team oder ich und mein Team, sondern wir ist tatsächlich, dass die Bank, dass das der Bank gelungen ist, da sich darauf einzulassen, diese Wege zu gehen und natürlich mit einer riesen Mega-Begleitung von meinem Transfo-Team. Und ich bin das kleinste Licht da, ehrlich gesagt. Also ich darf Podcasts geben, aber die richtig coolen Typen, die kennt ihr noch gar nicht, die sitzen alle da in meinem Team.
Die Hidden Champions. Ja. Was war das Anstrengendste für dich in diesem ganzen Prozess? Denn es wird ja oft auch so nach außen dargestellt, also man möchte auch die Kunden informieren, dass man sich weiterentwickelt und an der Zukunft interessiert ist. Aber es ist trotzdem ja ein anstrengendes Unterfangen, weil man erstmal investiert und Fragen stellt und das ist ja unbequem. Was war für dich persönlich herausfordernd?
Oh, für mich ganz persönlich, glaube ich, tatsächlich war das dieses immer wieder dran glauben, dass das funktioniert. Also ich glaube, dieser wirkliche Glaube bei ganz viel Kritik immer wieder zu sagen, nee, ich stehe wieder morgens auf und ich gehe da wieder hin, ich erzähle die gleiche Geschichte. Und weil da schreien nicht alle Hurra, wenn man damit anfängt, weil es geht um Persönlichkeitsveränderung, es geht um Hierarchien, es geht um informelle und formelle Mächte, es geht um ganz, ganz viele Dinge. Und die Leidensfähigkeit, so kann man es vielleicht sagen, also meine Leidensfähigkeit, vielleicht könnte ich da noch einen Hashtag nehmen, Leidensfähigkeit, die muss und ist wohl so gigantisch hoch, weil das ist wirklich was, man muss das, den Schmerz spüren, dass es halt nicht gleich funktioniert, auch wenn man glaubt, man hat eine super Idee. Und wie oft bin ich irgendwo rein, bin rausgeflogen durch die Hintertür wieder rein und stand wieder da, hab gesagt, moin, da bin ich wieder, wir wollten ja einmal kurz das da besprechen. Das war somit das wirklich Anstrengendste für mich ganz persönlich. Also dieses Ding, dass du auch ab und zu, wenn du, und das haben wir stark gelernt, das Wichtigste ist, wenn ich so mit auf den Weg gehen darf, für Menschen, die sich auf dem Weg oder Kulturwandel initiieren, immer dran zu denken, die Würdigung der Vergangenheit ist das Wichtigste, um in Zukunft nach vorne zu starten. Und ich erkläre das immer gerne anhand so einer heiligen Kuh. Also eigentlich ist es immer schöner, wenn ich es mit Video zeige, aber kannst du jetzt nicht, weil mein Chaos-Dachboden hier so aussieht. Aber und zwar geht es darum, dass wir so viele heilige Kühe irgendwie ja bei uns haben. Die sind überall, in jeder Organisation, die wurden mal, irgendwie sind sie ja mal gewachsen. Und im Augenblick einer Veränderung oder einer Transformation kommen freshe neue Leute und dann schnappen sich diese Kuh und schlachten diese Kuh. Und was dann geschlachtet wird, wird auf einer Seite, ja, der Prozess. Das ist vielleicht ganz cool, wenn man dann irgendwas Neues oder Schnelles hat. Was aber häufig vergessen wird, ist die Emotion zu dieser heiligen Kuh. Und ich beschreibe es immer damit, dass man, und dann hole ich immer so ein kleines Kälbchen hoch, das sieht dann so, und dann sagt, naja, ihr müsst euch vorstellen, so ein kleines Kälbchen wurde halt so, vielleicht kann man sich so diese Augen so vorstellen, so diese kleinen großen Wimpern und diese niedlichen Augen, und du hast das mit der Flasche großgezogen und Nächte verbracht im Stall, dass diese Kuh oder dieses kleine Kälbchen halt zu einer richtigen großen Kuh wird. Und da haben viele Menschen dann sich immer abgewechselt, dass es wirklich wächst und überlebt und richtig stark wird. Und diese heilige Kuh wird jetzt irgendwann weggeschlachtet. Dann ist es nicht so, dass der Prozess geschlachtet wird und die Idee, sondern Menschen, die auch noch in der Organisation sind, weil wir sind 3 Generationen in der Organisation, die waren vielleicht dabei. Und dann trittst du das mit Füßen, was denn da irgendwie war, und sagst, das ist alles blöd, das ist doch ein Scheiß. Und du machst nicht die heilige Kuh weg, sondern du zerstörst die Nächte, die man mit dem Kälbchen im Stall verbracht hat, damit es dann halt gut mit der Flasche gefüttert wird. Und das muss ein Bewusstsein zu sagen, wie gelingt es uns, von dir zu erfahren, dass das, was du damals getan hast im Stall mit diesem Kalb, ist zu einer so großartigen heiligen Kuh zu formen. Und das ist die Würdigung der Vergangenheit. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man das tut. Gelingt uns auch nicht immer, muss man auch sagen. Wenn man das erzählt, dann klingt das immer in der Theorie einfach. In der Praxis gelingt uns das auch nicht immer. Aber ich glaube, Mindset auch bei Führungskräften und bei Transformationsmanagern und bei Veränderern und Kulturbewegern und wie wir sie alle nennen, sollte das ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein. Weil nur wenn das gelingt, die Menschen auch mit auf die Reise zu bringen, dann gelingt Kulturwandel. Und wir können so übelst viel lernen, auch aus der Vergangenheit, was man einfach nutzen kann, was nicht alles schlecht ist. Das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt. Und trotzdem, Leidensfähigkeit braucht es. Und wenn man raufguckt, wir haben 2016, sage ich mal, unbewusst gestartet mit diesen Verhaltensschiffs, nämlich zu sagen Vertrauen, Vernetzung und Verantwortung, und haben jetzt 2023. Und ich sage immer, wir wollen irgendwie nach Rom reisen und haben uns auf den Weg gemacht aus Hamburg. Und ich sage dann immer, naja, wir sind schon über die Berge. Dann denken viele vielleicht an die Kasseler Berge oder die Alpen. Wenn man sich in Hamburg auskennt, gibt es bei uns aber auch die Harburger Berge. Die sind von der Alster etwa 30 Kilometer entfernt. Da sind wir erst rüber. Wir haben also noch einen riesen Weg vor uns. Man sollte aber nicht nur nach vorne gucken, wo es denn hingeht, sondern auch mal zurückgucken. Wenn wir zurückblicken und sagen, was haben wir geschafft in der Zeit, ist das phänomenal, was die Sparkasse da geschafft hat an Kulturwandel, an Veränderung, die einzelnen Menschen, was die gemacht haben. Und vor allen Dingen auch die Teams, die sich da arg drum kümmern und jetzt auch das selbst auch immer weiter umsetzen und auch nach vorne treiben. Mhm. Das ist total cool.
Du hast ja auch gesagt, ihr macht das natürlich nicht nur aus Spaß an der Freude, sondern mit dem Ziel, zukunftsfähig zu sein, zu werden, also wirtschaftlich zu überleben, hast du, glaube ich, gesagt. Das heißt, man guckt sich dann schon an, wie performen wir denn am Ende des Tages? Wie reagieren die Kunden? Spüren die das? Spürt der Kunde, die Kunde eine Veränderung? Wann habt ihr dann auch angefangen, da mal, also im Bereich Vertrieb zu gucken, wie sich das Ganze irgendwie auswirkt? Also man könnte jetzt ja auch leicht sagen, Transformation ist nicht messbar oder ist langfristig, das sieht man irgendwann. Auf der anderen Seite sind Banken natürlich total zahlengetrieben und KPIs sind das Normalste der Welt. Und das wird sicherlich ja auch bei euch ein Thema gewesen sein, dass auch immer wieder diese Frage kam. Also wann stellt sich hier spürbar eine Verbesserung vielleicht auch ein? Wann sind wir vertrieblich hier oder da erfolgreicher? Wie habt ihr das diskutiert oder euch angeguckt?
Also ich glaube, das sind mehrere Facetten. Ich glaube, dass eine Transformation auch tatsächlich mehrere Ebenen hat. Ich glaube, wir müssen, einmal ist es halt so, dass das Erfolg im Vertrieb sich dann halt irgendwie messbar machen lässt, wenn man halt vermeintlich irgendwie gute KPIs und Zahlen, Daten, Fakten hat. Die Frage ist aber, ist das denn das Einzige, was man messen kann? Weil das ist auch was ganz Spannendes, was wir bei uns gemacht haben. Wir haben halt gesagt, naja, der KPI Finanzwirtschaft ist in der Vergangenheit immer der wichtigste gewesen. Wir haben aber gesagt, damit wir Kulturwandel spüren und erfolgreich auch in die Transformation gehen, können wir nicht nur den KPI Finanzwirtschaft messen, sondern wir müssen 4 KPIs messen. Und wir beginnen damit, die Unternehmensenergie zu messen. Wie geht's denn eigentlich den Menschen und wie viel Energie haben die Menschen? Wir haben den NPS als fixen Punkt in unserer Zielvereinbarung mit drin, also Net Promoter Score, und messen unsere Weiterempfehlungsquote. Wir haben dann das finanzwirtschaftliche Ergebnis mit drin und wir haben unsere Innovationskraft mit drin und oder Digitalisierungsfähigkeit, also auch all diese Dinge, die uns nach vorne bringen. Und alleine darüber zu gucken in Gänze scheidet schon mal ein Stück aus. Natürlich müssen wir finanzwirtschaftlich raufgucken, aber dass man halt auch Ketten erkannt hat und einfach Dinge aus verschiedenen Perspektiven spielen kann, indem man sagt, ist eine hohe Energie bei den Mitarbeitenden, wird es eine gute Beratung beim Kunden und ein glücklicher Kunde kauft dann auch ein Produkt oder ist länger bei uns oder empfiehlt uns irgendwie weiter, um Neukunden zu gewinnen. Und deswegen ist das eher eine Kette, die man messen muss und sichtbar machen muss und sagen muss, habe ich eigentlich in vielen verschiedenen Faktoren eine Veränderung, die dann halt zu Erfolg führt. Mein Papa hat immer gesagt, nur ein glücklicher Kunde ist ein profitabler Kunde. Und genau so ist es ja. Aber du kriegst nur glückliche Kunden hin, wenn du glückliche Menschen hast. Denn nun, du siehst, die Gäste, die Zuhörer sehen es nicht, aber ich sehe asiatisch aus. Also Papa kommt aus Hongkong. Was macht ein Chinese in Deutschland? Er macht ein China-Restaurant auf, um mal das Klischee zu haben. Und da war es natürlich so, dass man dann halt auch gesagt hat, nur wenn wir halt unseren Kunden glücklich machen, dann ist da halt auch bei uns eine Ente mehr oder trinkt nochmal eine Cola mehr oder bringt seine Freunde beim nächsten Mal mit. Und dann ist man profitabel. Und diesen Blick haben wir, also nicht diesen, mein verquerten Blick, aber so einen Blick haben wir schon darauf gelegt und gesagt, wir müssen das breiter angucken als nur das Finanzwirtschaftliche. Weil das kannst du, wenn wir jetzt drauf gucken und sagen, wir haben jetzt keine, die Niedrigzinsphase verändert sich, dann liegt gar nicht unbedingt an die Menschen, dass die Sparkasse erfolgreich ist wirtschaftlich, sondern dann liegt es an Einlagen unserer Kunden, dass man erfolgreicher wird und dass man dann halt eine gute Fristentransformation machen kann. Also das heißt, es sind viele verschiedene Facetten. Und Und deshalb ist es nicht auf ein KPI messbar. Aber am Ende des Tages, hast du recht, muss auch dieser KPI sich natürlich nach oben entwickeln. Was wir dafür gemacht haben, ist, dass wir sogenannte Performance-Dialoge eingeführt haben. Die klingen jetzt in erster Linie so, boah, jetzt quetschen sie die Zitrone nochmal das Letzte daraus. Das ist es aber ganz und gar nicht. Performance-Dialoge sind bei uns dahin geschrieben, zu sagen, wie gelingt es uns, den Menschen kennenzulernen, ihn zu entwickeln und dann halt Leistung besprechbar zu machen. Also was sind denn so die Erwartungen? Und wir haben uns jetzt fast 1,5 Jahre nur damit beschäftigt mit dem Thema Mensch. Wer bist du eigentlich? Mein Mitarbeiter, mein Kollege, was machst du? Welche Werte hast du? Was entwickelst du? Wo willst du eigentlich hin? Was brauchst du, um Entwicklung zu schaffen, um deine Leistung zu entsprechen? Wir haben gesagt, wir wollen halt input-orientiert führen und nicht output-orientiert führen. Wir wollen transformationale Führung haben. Wir wollen Menschen inspirieren, sie dahin zu bringen. Dafür musst du sie aber erstmal kennenlernen. Deswegen haben wir alle unsere Führungskräfte 1,5 Jahre monatlich begleitet, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie gelingt es uns, uns besser kennenzulernen, als Führungsebene, unsere Mitarbeitenden besser kennenzulernen, um die Potenziale unserer Mitarbeitenden zu heben, weil das ist das Gut dieser Bank. Nichts anderes. Also der Name ist total wichtig, die Sparkasse. Prozesse sind alle wurscht. Also das wichtigste Gut sind halt die Menschen, die in der Haspa sind. Ich beschreibe das immer in so einem Helium und sag, wenn du so einen Heliumballon hast, da glänzen ja Kinderaugen, wenn du über den Jahrmarkt gehst und diese glänzenden Dinger. Wenn du die Luft aber oder das Helium rauslässt, dann schwabbelt das ja nur so rum, kann man sich bildlich ganz gut vorstellen. Und das ist die Hülle, das ist so die Sparkasse. Und das sind die Prozesse, dieser schlabberige Ballon. Und wenn man jetzt aber Helium reinpustet, dann ist es halt so, und das sind die Atome, die Heliumatome sind die Mitarbeitenden. Und wenn man das da reinpustet, dann fängt er wieder an zu steigen. Und dann hängt er da oben und dann glänzen Kinderaugen oder sogar Erwachsenenaugen. Ich bin immer kurz davor, so einen Ballon zu kaufen, weil ich den total cool finde, dass der fliegen kann. Fasziniert mich heute noch als auch Erwachsener. Und dieses Potenzial der Mitarbeitenden, das steckt halt in diesen Atomen. Und ich glaube, wenn man sich mit denen beschäftigt und dass einem das gelingt, sie dann halt auf Entwicklungswege zu bringen, dann wird automatisch Leistung entstehen. Und natürlich tun wir es für Leistung. Natürlich. Also das ist, es hat aber, da ist das Schönste im Kulturwandel, dass der Kulturwandel so einen Doppeleffekt hat. Es ist so, dass man Kulturwandel macht, einmal damit es den Menschen besser geht, sie mehr Spaß und Leidenschaft bei der Arbeit haben, sich gegenseitig stark machen, das ist eine unserer Visionssätze, und auf der anderen Seite wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das können wir mit Kulturwandel paaren, wenn man es richtig macht, wenn man den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Ja.
Eine Menge Diskussion, die ihr da führt, das beschäftigt einen. Das kann man auch nicht einfach abschalten, wenn man dann nach Hause geht. Das ist ja ein Riesenthema, wenn ein so großes Haus, wie ihr es ja nur auch seid, so in Bewegung ist und du da auch mittendrin bist und mitgestalten darfst. Wie gelingt dir das aber trotzdem, immer wieder auch persönlich runterzukommen und auch dich zu erholen? Weil ich kann mir vorstellen, das ist dann gar nicht so einfach, wenn man da so mittendrin ist.
Ja, das ist tatsächlich schwer. Also auch mit der Fusion der beiden Bereiche, und es sind ja eigentlich auch immer noch zwei Bereiche, ist es schon anstrengend und viel jetzt die letzten Monate gewesen. Also bis dahin, dass ich auch echt arg traurig war, dass Fritzi, das ist meine kleine Tochter, die ein Bild gemalt hat, wo Mama, Papa und Mama, Emil und Fritzi drauf waren und ich nicht. Und dann hat meine Frau Mara gefragt, wo ist denn Papa? Und hat sie gesagt, na, der ist ja eh nie da. Das tat einem schon im Herzen extrem weh.
Ja, ja.
Das darf halt mal so sein, für eine gewisse Zeit jetzt, und das muss aber jetzt auch nach einem halben, dreiviertel Jahr auch wieder komplett runtergefahren werden. Und weil die Verantwortung am Ende des Tages bei den anderen Führungskräften, bei den Mitarbeitern, bei den Teams liegen muss und gar nicht bei mir. Momentan ist der Fokus so drauf gerückt, alles fein, auch ganz cool, kann man so mitarbeiten, um Wege erstmal frei zu machen, aber das muss sich verändern. Wie gelingt es mir noch? Ich glaube, dass meine Frau einfach großartig ist, dass die mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Also und dann auch mich dann wieder erdet an der einen oder anderen Stelle. Und wir, glaube ich, einfach eine tolle Familie sind und einen guten Rückhalt haben. Und ich aber auch vielleicht eine gewisse Gabe und Fähigkeit habe, auch das dann halt auch zu stoppen und zu sagen, so ist das. Was ich immer brauche, ist, ich fahre eine halbe Stunde mit dem Auto in der Regel nach Hause. Diese halbe Stunde brauche ich dann auch für mich, um das einfach so wegzusortieren. Das ist so ein Ding, was ich dann einfach mal für mich brauche, oder dass ich fahre auch mal nochmal im Block, wenn ich keinen Stau hatte oder schneller zu Hause bin, dann fahre ich nochmal im Block, um dann nochmal kurz diese Gedanken auszusteuern, damit ich halt nicht irgendwie genervt zu Hause ankomme. Weil das ist mir auch schon total wichtig, dass das halt nicht irgendwie hier ankommt. Das lässt sich aber auch nicht vermeiden, wenn man mal echt einen richtig beschissenen Tag hatte, dann ist es auch so. Aber ich habe zwei wundervolle Kinder, eine wundervolle Frau, Und die kriegen das schon ganz gut hin, dass diese Kraft dann da ist. Und dazu kommt es halt, wenn man auch das Gespür und Gefühl hat, dass die Rückendeckung auch bei den Kollegen, die dann da sind, die Bock haben, was in die Veränderung zu bringen, dass einem richtig viel Spaß bringt, sowas halt auch zu machen. Und das ist dann, so sieht es dann, glaube ich, aus.
Letzte Frage, Dennis. Was mich auch immer nochmal interessiert bei meinen Gästen, Gästinnen, was inspiriert euch, was inspiriert dich? Wo ziehst du so deine Energie auch her? Gibt es ein Buch, was du uns zum Beispiel empfehlen kannst? Oder hast du eine andere Quelle?
Also einmal glaube ich, ist die größte Inspiration, sich mit Netzwerken auseinanderzusetzen und zu sagen, was tun denn irgendwie andere? Und ja. Ein Buch, ich lese so, ich bin ein Hörbuchhörer, also ich höre so viele Hörbücher, die ich total spannend finde. Und wir haben eins, das sind die 5 Dysfunktionen in Teams, ein uraltes Buch. Aber da geht's im Prinzip um so eine Pyramide, die das einmal beschreibt, indem man sagt, das Thema Vertrauen und das Thema Konfliktfähigkeit, Engagement, Verantwortung und Ergebniserzielung. Und das Buch beschreibt darin in einer netten Geschichte auch das darin, dass die Basis allem das Vertrauen ist. Das Vertrauen und die Konfliktfähigkeit miteinander sich zu entwickeln. Und wenn man konfliktfähig ist, kriegt man das gleiche Engagement, nimmt die Verantwortung und wird dann erfolgreich. Da gucke ich schon immer wieder drauf und denke mir so, gelingt es uns eigentlich? Und was mich auch stark inspiriert und mir jeden Tag irgendwie Lust nach vorne bringt, ist dass ich mich immer frage, diese Ideen, die in meinem Kopf spinnen und die Ideen, die wir so haben und das, was man so erlebt und erfährt, ob uns es wirklich, wirklich gelingt, diesen Wandel in der Gänze und in der Breite zu kriegen. Wenn ich mich häufig immer frage, wann sind wir eigentlich fertig? Ich glaube, wir sind nie fertig. Aber das ist was, die Kollegen, und eins ist halt die wirkliche Rückendeckung der Kollegen, aber auch der Vorstände, muss man dazu sagen. Wenn man in dieses Thema reingeht, dann braucht man halt auch wirklich diese Legitimation, das zu starten, um jeden Tag wieder neuen Mut zu fassen. Und dann kommst du zur Leidensfähigkeit, damit hinzudenken. Aber das wäre ein Buch, was ich momentan was ich schon ewig spannend finde und immer wieder dran denken muss, an diese 5 Dysfunktionen. Mhm. Ob es jetzt der großartigste Tipp ist, weiß ich nicht. Aber mal reingucken.
Ist hier auf jeden Fall noch nicht empfohlen worden, von daher auf jeden Fall schon mal eine Bereicherung. Ja, danke dir, Dennis, dafür. Dir weiterhin viel Erfolg bei all euren Projekten und schön, dass ihr das auch so fleißig teilt. Also wenn man möchte, kann man sich dazu informieren, auch auf eurem Blog. Ihr tut ja auch viel in der Kommunikation und dir natürlich auch viel Gesundheit weiterhin.
Vielen Dank dir auch.
Und dann bis bald, hoffentlich mal auf dem Kaffee.
Sehr gerne, alles Gute, Kaffee. Mach's gut.
Mach's gut, schönen Abend. Ne?
Ja, ciao. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich hoffe, ihr zieht da genauso viel raus wie ich aus diesen Gesprächen. Ich mache mir tatsächlich auch immer wieder Notizen. Und für mich ist ja dieser Podcast mittlerweile auch wirklich das Nummer 1 Lerntool geworden. Und ich empfehle immer, stellt Fragen, 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 auch wenn ihr keinen eigenen Podcast habt. Ihr könnt den Podcast auch unterstützen, indem ihr die Folgen teilt in euren Netzwerken, indem ihr mir Feedback gebt natürlich, so können wir das Ganze weiterentwickeln, indem ihr mir gute Leute empfehlt oder euch auch selbst ins Spiel bringt, wenn ihr ein Thema habt. Ihr könnt diesen Podcast auch bewerten bei Apple Podcasts zum Beispiel, ihr könnt dort auch eine Rezension schreiben, auch das hilft, damit wir so sichtbarer werden, nicht nur hörbarer. Und ja, ansonsten danke ich euch für alle Impulse. Eine Idee gibt es ja noch. Ich würde gerne mal einen Live-Podcast aufnehmen in diesem Jahr auf einer Veranstaltung, auf einer Konferenz, einer Messe, wie auch immer. Wenn ihr da in irgendeiner Form involviert seid oder eine Idee habt, kommt gerne auf mich zu. Dafür schon mal danke vorab. Und wenn ihr mögt, dann folgt natürlich erstens dem Dennis. Den Link packe ich euch in die Shownotes zu seinem LinkedIn-Profil und auch zur Haspa. Dort kann man auch im Blog noch mal einiges zum Thema Kulturwandel nachlesen. Und ihr könnt mich auch außerdem als Speakerbuch rund um Future of Work bei der Agentur Minds and Matches könnt ihr das tun. Die Speaker-Agentur für SpeakerInnen und AutorInnen der neuen Arbeitswelt findet ihr auch in den Shownotes. Also dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Freitag geht es dann wieder weiter mit der nächsten Episode. überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.